Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Revi-Profcast. Wir sind immer noch hier mit Professor Dr. Jochen Schlingloff, Honorarprofessor für bürgerliches Recht, gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Vorsitzender Richter am Thüringer Oberlandesgericht. Willkommen zurück.
Dankeschön.
Profcast Jena, präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena.
So, wie schon angekündigt in der letzten Woche, steigen wir diesmal in den Lebenslauf ein. 1981 haben Sie Ihr Abitur an der Goetheschule in Wetzlar gemacht, das ist in Hessen für die Leute, die dort ortsunkundig sind, haben dann 81 bis 92 Ihren Wehrdienst gemacht und jetzt ganz interessant, 1982 bis 87 haben Sie Rechtswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen studiert und aber auch Musikwissenschaften. Und jetzt haben Sie das abgeschlossen?
Nee, leider habe ich das Musikwissenschaftsstudium nicht abgeschlossen. Aber also ich habe in meiner Jugend sehr, sehr viel Zeit mit Musik verbracht. Natürlich nicht unbedingt mit Musikwissenschaft, weil Musikwissenschaft ist ja eher eine theoretische Wissenschaft, sondern ich habe Musik praktisch gemacht. Ich singe im Chor und spiele Geige im Orchester. Und ich hätte eigentlich ganz gerne was anderes gemacht als Jura, aber das, was damals so auf der Hand lag, das Lehrerstudium, das war 1981. Sie haben jetzt eben den Wehrdienst, haben Sie, glaube ich, um 10 Jahre zu lang gemacht. Also ich war Gott sei Dank nicht so lange in der Armee, sondern nur das, was wirklich Pflicht war seinerzeit. Das, was auf der Hand gelegen hat, das Lehrerstudium, Lehramtsstudium, das bekam man halt in allen Beratungen, bekam man das ausgeredet, weil gesagt, du studierst sowieso in die Arbeitslosigkeit rein und mach mal Lehrer nicht, das hat keinen Wert. Und das, was ich halt an musikpraktischen Fähigkeiten hatte, war halt lange, lange nicht genug, leider, um eine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule zu bestehen. Und ich habe immer gemacht, gerne schon als Schüler in den letzten 2 Jahren habe ich bei einer Zeitung gearbeitet und habe da Konzertrezensionen geschrieben. Und da hatte ich schon auch ein paar Kollegen von anderen Zeitungen kennengelernt, mit denen man da immer so zusammengesessen hat, die auch für andere Zeitungen Rezensionen geschrieben haben. Und die haben Musikwissenschaft studiert. Und da habe ich gedacht, ach, das ist doch eigentlich ganz cool, dann machst du das jedenfalls mal auch. Weil das ist jetzt auch noch eine kleine Ergänzung, der Weg zum Journalismus, der wurde mir von meinem damaligen Chefredakteur ausgeredet, der gesagt hat, nee, also Journalismus studieren Sie nicht, Sie machen mal irgend so ein Brot- und Butterfach und studieren mal was ganz Allgemeines und wenn Sie das fertig haben, dann können Sie immer noch Journalist werden. Und das ist die bessere Ausbildung als so was ganz Spezielles, hat der damals gemeint. Und dann fällt ja wie bei wahrscheinlich vielen hier jetzt auch im Fachbereich der Blick auf entweder BWL, VWL oder Jura. Wenn man kein Blut sehen kann und in Naturwissenschaften sowieso ungeeignet ist, sind das ja die Sachen. Und da war Jura für mich das Akzeptabelste. Es war jetzt kein Herzenswunsch, aber ich habe gedacht, wenn du das sowieso nur so als Brot- und Butter-Ausbildung machen willst, zusammen mit deinen Musikwissenschaften, um dann später Redakteur zu werden, dann ist das Jura ganz okay.
Was hat Sie da musikalisch am meisten interessiert?
Wie es die Geige vermutlich nahelegt und bin ich eher so im Klassikbereich tätig, also ich habe gespielt im Sinfonieorchester und in so einem kleinen Kammermusikensemble, das allerdings auch so ein bisschen auf dem Unterhaltungsmusiksektor. Das war aber auch mehr so Kaffeehausmusik, wenn das dem einen oder anderen vielleicht noch was sagt. Also wir haben Gigs oder Mucken, je nachdem, wie man das ausdrückt. Wenn es Mucke ist, das Musik gegen Entgelt, haben wir gespielt in Hotels zum Essen. Also irgendwelche Leute haben gefeiert und haben sich die Bäuche vollgeschlagen und wir haben dazu gespielt gegen Geld. Oder wir haben bei Hochzeiten gespielt oder sonst was. Das war dann so Unterhaltungsmusik, so im Stile der 1910er, 1920er Jahre. Also hat nichts mit Strom zu tun. Ich habe meine Geige nie mit dem Tonabnehmer bedient.
Jetzt ist ganz interessant, weil Sie meinten ja, Sie wollten da eigentlich Redakteur werden. Und das hat ja wohl eher, ist es dann sogar in eine Richtung Promotion im juristischen Bereich gegangen, 1990. Bevor wir da mal drauf zu sprechen kommen, wie kam es, dass Sie dann gesagt haben, nee, jetzt gehe ich auch den Schritt weiter und mache auch.
Also erstmal muss ich, das ist was ich mir vorgenommen habe, wenn ich gefragt werde nach meinem Lebenslauf, wollte ich mal eins loswerden, wenn ich das darf. Und zwar, ich habe auch während meines Studiums ständig bei der Zeitung weitergeschrieben. Und ich behaupte mal und möchte das gerne als Tipp aus meinem Leben weitergeben an alle, dass ich Jura hin und her vom Inhalt, dass ich wahnsinnig davon profitiert habe, dass ich als Journalist gelernt habe, wenn ich von einem Termin zurückgekommen bin und musste mich damals noch an die Schreibmaschine setzen und musste innerhalb von einer halben Stunde einen akzeptablen Text schreiben. Das Formulieren, ohne sich ständig Stress zu machen, ist der Satz jetzt schön oder kann ich den noch anders oder das ist auch für einen Juristen unglaublich hilfreich, weil wir müssen ja auch mit Sprache umgehen. Angeblich gibt es ja zwei verschiedene Wege zum Jurastudium. Entweder wenn man also mathematisch und logisch besonders gut ist oder wenn man sprachlich ein bisschen was drauf hat. Aber beides mag richtig sein, aber die Sprache jedenfalls ist nicht unwichtig. Und ich habe mein ganzes Jurastudium davon profitiert, beim Klausurenschreiben zum Beispiel auch, dass ich keine Probleme hatte, das Zeug, was ich mir ausgedacht habe, dann tatsächlich auch zu formulieren. Das ging mir sozusagen wie der Zeitungsartikel, das floss mir so aus der Hand. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Ich kann also Leuten nur empfehlen, nicht nur WhatsApp-Nachrichten zu schreiben, sondern auch tatsächlich mal irgendwie mal einen anderen Text zu schreiben, weil man muss als Jurist schreiben und formulieren können und das möglichst ohne Stress. Und das war das, was mir während dem Studium geholfen hat. Mal abgesehen davon, dass es mir geholfen hat, dass ich Gott sei Dank ein stressfreies Examen machen konnte, was auch geholfen hat, dass es gelungen ist, weil ich, wenn ich es nicht bestanden hätte, wäre ich ja sowieso wieder zur Zeitung gegangen. Also es hat auch geholfen. Und also wenn man auch das stressfreie oder sagen wir mal das druckfreie Studieren, genauso wie das druckfreie Formulieren, ist unglaublich hilfreich. Ich habe dann tatsächlich studiert, habe auch wenn ich lieber bei den Musikwissenschaftlern gesessen habe als bei den Juristen, damals waren das, als es noch keine Schwerpunktbereiche gab, habe ich ein Seminar, wir mussten Seminarscheine machen und habe einen Seminarschein im Urheberrecht gemacht und der hat dem Professor, bei dem ich da tätig war, so gut gefallen, dass er gesagt hat, also wenn Sie fertig sind mit dem Studium und Sie erfüllen die Voraussetzungen, dann können Sie gerne über das Thema oder eine Erweiterung davon können Sie gerne promovieren. Das finde ich sehr interessant und das ist alles auch noch wert, drüber zu schreiben. Und dann habe ich das Examen mit den entsprechenden Voraussetzungen bestanden und dann kam mir der kluge Gedanke, du könntest ja dein Musikwissenschaftsstudium jetzt noch ein bisschen weitermachen und dabei promovieren in Jura. Konnte das auch verbinden, weil ich über ein Thema des Musikurheberrechts promoviert habe und das hat dann gut gepasst und hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass ich promoviert hätte, wenn ich nicht ein Thema gehabt hätte, das mir auch Spaß macht.
Und dann stellen wir einfach gleich mal genau dieses Thema vor, nämlich eine Promotion mit dem Titel Unfreie Benutzung und Zitierfreiheit bei urheberrechtlich geschützten Werken der Musik. Okay. Wollen Sie das mal zusammenfassen? Worum geht es da genau?
Ja, also ganz, ganz kurz zusammengefasst geht es um die Abgrenzung zwischen Plagiat und Zitat in der Musik. Also das verbotene Plagiat und das erlaubte Zitat in der Musik, was seinerzeit eine etwas andere Regelung noch hatte, als es heute ist. Das Urheberrecht ist, ich muss mich immer dafür hüten, zu sagen vor kurzem, weil in meinem Alter bedeutet vor kurzem auch manchmal vor ein paar Jahren. Aber es ist jetzt tatsächlich nicht so lange her, dass das Urheberrecht geändert worden ist. Und das Recht der freien Benutzung, dem einen oder anderen sagt es vielleicht was, abgeschafft wurde, weil der EuGH im Zusammenhang mit diesem Metall-auf-Metall-Rechtsstreit, also wo da Sabrina Setlur ein Rap gemacht hat, der basierte auf einer Sequenz von Kraftwerk. Das war also ist ein spektakulärer Fall, der immer noch nicht zu Ende ist, der schon seit vielen Jahren rechtshängig ist und viele interessante Rechtsstreitigkeiten, Rechtsfragen losgelöst hat. Wobei, den Spezialisten sage ich jetzt nochmal, es erschließt sich einem die Problematik dieses Rechtsstreits Metall auf Metall nur, wenn man weiß, dass es da nicht um den Musikkomponisten ging, sondern um den Tonträgerhersteller. Es war also so ein Sampling-Fall und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob das, was diese Rhythmusfrequenz, die da rauskopiert worden ist im Wege des Sampling, ob die urheberrechtlich geschützt ist, was er wahrscheinlich gar nicht wäre, sondern die ist als Tonträger leistungsschutzrechtlich geschützt, also und genießt deshalb dieselben Schutzrechtsfolgen wie das Urheberrecht selber. Normalerweise, wer sich die beiden Sachen, ich habe das in Veranstaltungen auch schon vorgestellt, wer sich Metall auf Metall die Rhythmusfrequenz anhört, sagt, ja, und was ist da dran jetzt schutzfähig? Klar, es ist urheberrechtlich als Werk der Musik nichts schutzfähig oder höchstwahrscheinlich nicht, aber es geht darum, dass der Pelham, das ist der Produzent von der Sabrina Setlur, dass der das aus dem Tonträger von Kraftwerk sozusagen digital rausgeschnitten hat und seiner eigenen Sache zugrunde gelegt hat. Der hat also ein wirtschaftliches Leistungsergebnis, nämlich diesen Tonträger, genutzt. Und das ist das Sampling. Und dieses Sampling war, da machte man sich zu der Zeit, als ich meine Dissertation geschrieben hat, machte man sich so gerade die ersten vorsichtigen Gedanken, wie denn das sein könnte mit dem Sampling. Und es ging damals natürlich auch noch um analoge Formen der Musik und da war ich als Musikwissenschaftler, als kleiner, nicht fertiger Musikwissenschaftler ein bisschen im Vorteil, weil ich natürlich eine ganze Menge Zugriff auf Musik hatte, wo es um Verarbeitungen von vorbestehender Musik geht oder um Musikzitate. Also das sind alles jetzt schon ältere Sachen. Das gab es dann auch mal hier und da mal in der Popmusik. Dieses Russians Love the Children Too, da ist zum Beispiel ein Musikzitat drin. Es gab schon immer auch mal Musikzitate, also ein Musikstück zitiert eine andere Musik. Ist aber alles auch nicht so ganz unproblematisch, weil alles das, was die Leute vom Zitat kennen, zum Beispiel eine Quellenangabe machen oder so, das geht ja bei Musik gar nicht so richtig. Und ich habe also versucht, das alles musikwissenschaftlich vertretbar oder musikwissenschaftlich wünschenswert und juristisch vertretbar, einige Formen der Musik da urheberrechtlich zusammenzubringen. Aber der Kern ist die Unterscheidung zwischen Plagiat und Zitat. Und es gab zu der Zeit, wo ich promoviert habe, schon eine ganze Menge Arbeiten über das Plagiat. Da haben also schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts Leute drüber geschrieben, aber über das Zitat, das Musikzitat, gab es praktisch noch nichts. Und über dieses Sampling gab es schon mal gerade gar nichts. Und das fing halt mit mir sozusagen so an. Und da sattelten dann eine ganze Menge Dissertationen dann später drauf auf, bis das Sampling dann jetzt heute ja immer noch nicht richtig geklärt ist. Leider bin ich jetzt so in der Schublade der juristischen Literatur verkrochen, dass also bei Metall auf Metall mich niemand mehr zitiert hat.
Und da fehlt es einfach an einer ordentlichen Regelung zu dem Thema, oder?
Ja, es gab damals eine sich widersprechende Regelung, also diese freie Benutzung, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu speziell werde, also dass man konnte ein Werk frei benutzen, wenn seine Wesenszüge in dem Werk, in dem es übernommen wird, sozusagen nicht mehr erkennbar sind. Also das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, was ich jetzt sage. Und da gab es einen Satz 2 zu dieser Vorschrift, dies gilt nicht für Werke der Musik oder für die Melodie. Nicht Werke der Musik, sondern für die Melodie. Ja. Und das war dieser sogenannte starre Melodienschutz. Also eine Melodie war geschützt, komme was wolle. Ja. Die konnte man nicht irgendwie anders einbringen in ein Werk. Ja. Also in vielen Kunstformen, die es eigentlich immer gegeben hat, zum Beispiel eine Variation. Ja, Komponisten haben immer Variationen über Themen von anderen Komponisten geschrieben, zumindest in analogen Zeiten. oder halt eben auch dieses Sampling in den etwas digitaleren Zeiten, dem stand dieser starre Melodienschutz, zumindest dann, wenn es um Werke der Musik geht. Wie gesagt, Pelham und Metall auf Metall ist Leistungsschutzrecht vom Tonträgerhersteller. Das muss man da so ein bisschen... Aber das Sampling hat bis heute keinen richtigen Interessenausgleich gefunden zwischen den Rechten des Urhebers, der das Original geschaffen hat, und den berechtigten Interessen desjenigen, der darauf aufbauend was Neues, was künstlerisch Weiterentwickelndes oder sowas schaffen will. Das ist jetzt erst im Zuge der EU-Richtlinie, die da umgesetzt worden ist. Da gibt es jetzt einen Begriff, der heißt Pastiche. Über den habe ich auch schon mal ein bisschen geforscht. Und der bringt jetzt vielleicht, nachdem der BGH dem EuGH die Frage vorgelegt hat, was ist denn eigentlich ein Pastiche? Weil das der Begriff nämlich aus einer EU-Richtlinie kommt. Vielleicht gibt es dann ein bisschen mehr Klarheit, aber dieser Grundsatz, dass eigentlich neues Schaffen immer auch auf vorbestehendem Schaffen aufbaut, der hat in der Musik zumindest rechtlich nie so richtig gut funktioniert, weil immer alles in Anführungszeichen verboten war. Mhm. Und entweder hat man sich nicht drum geschert, dann geht ja alles, oder es wurde halt geklagt und es wurde verboten oder sowas. Aber gibt es immer gerade bei Werken der Musik eine erhebliche Diskrepanz. Gibt es aber übrigens auch bei Werken der bildenden Kunst. Auch bildende Kunst setzt sich mit vorbestehenden Werken auseinander, indem entweder Zitate reingemalt werden oder indem das als Anregung genommen wird für irgendwas Eigenes. Also das ist ein urheberrechtlich hochspannendes Gebiet und das hat mich damals interessiert und es interessiert mich heute auch noch.
Gibt es ein mehr oder weniger zusammenfassbares Fazit aus der Forschung?
Ja, das Fazit war eigentlich, mein Fazit war, dass der starre Melodienschutz zumindest so weit wie das Musikzitat reicht, zurückstehen muss. Und ich glaube, ich habe mich dazu verstiegen zu sagen, dass zumindest bei anerkannten Kompositionsformen auch über das Zitat hinaus sozusagen so eine etwas erweiternde Sicht des Zitates gelten muss, solange der, wie es im Gesetz heißt, der Zitatzweck, also nämlich die Auseinandersetzung mit einem fremden Werk im Vordergrund steht und nicht, ich bin einfach zu faul, das selber gemacht zu haben, deswegen habe ich es mal einfach zitiert. Und dem wird möglicherweise in der Zukunft dieser Begriff der Pastiche gerechter werden als das Zitat, was ja eigentlich so ein bisschen fester geformterer Begriff ist. Also meine Forschung war da nur ein Auslöser für spätere Forschungen.
Naja, aber immerhin, ne? Mir ist gerade noch eine Instagram-Frage aufgefallen, die jetzt ganz gut reinpassen würde. Da müssten wir aber noch einen Schritt in Ihrem Lebenslauf wieder zurückgehen, nämlich zum ersten Staatsexamen. Und da die Frage, wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet, auf Ihr erstes Examen?
Also ich muss gestehen, obwohl ich das nicht für der Weisheit letzten Schluss halte, dass ich beim Repetitor war. Und zwar war ich das aus dem Grunde, weil ich gedacht habe, bei den vielen Nebenbeschäftigungen, die du hast, Zeitung, Musik, würde es dich total ärgern, wenn das Geld, was du für den Repetitor ausgibst, umsonst wäre und ich dann tatsächlich gelernt habe. Ich weiß nicht, ob ich die Disziplin gehabt hätte, ohne Repetitor zu lernen. Deswegen habe ich mich mit Hilfe eines Repetitors vorbereitet. Ich würde aber mal sagen, da diese universitären Arbeitsgemeinschaften und universitären Repetitorien damals wirklich erst in den Kinderschuhen waren, dass das heute nicht mehr unbedingt die erste Empfehlung sein muss. Ich sage jetzt ja nur ehrlich, wie ich es gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das zwingend ist. Es gibt so viele positive Ergebnisse, die ich von Referendaren höre, die in der Arbeitsgemeinschaft total super. Gab es übrigens in Ausnahmefällen schon bei mir. Sind auch alles gute Leute geworden, die ich da kenne, die in der Arbeitsgemeinschaft zusammen gelernt haben. Man muss halt die Disziplin haben. Ich hatte bei mir die Befürchtung, dass ich die Disziplin regelmäßig zu lernen nicht aufgebracht hätte, wenn ich mich nicht so dreimal die Woche so einen Vormittag dahingesetzt hätte und dann halt eben entsprechend auch nachbereitet hätte.
Wie haben Sie das erlebt, das Repetitorium?
Also das, was ich vom Repetitorium hauptsächlich in Erinnerung habe, war, dass es einen Tag gab, an dem Tschernobyl explodiert ist. Das war, plötzlich waren wir alle aufgeregt. Das war da, zu der Zeit war ich im Repetitorium. Ansonsten habe ich das nicht als besonders spannend in Erinnerung. Das war auch methodisch, glaube ich, überhaupt nichts Besonderes. Da wurden solche Kopien verteilt, die man ausgeschnitten hat und irgendwo hingeklebt hat zu irgendwelchen Prüfungsreihenfolgen. Das haben Rechtsanwälte gemacht. Ich glaube, da ist sogar die Repetitorien, die es heute gibt, sind also didaktisch, methodisch anspruchsvoller als das, was es damals gegeben hat. Ich habe auch damals das kürzeste gewählt, das 12-monatige. Ich glaube, diese Firma, die es auch heute bisweilen noch gibt, mit so zwei großen Buchstaben als Abkürzung, die da dauert das weit mehr als 12 Monate, glaube ich. Also bei mir war das lediglich zur Herbeiführung von Disziplin und ich habe das überhaupt nicht als spektakulär in Erinnerung. Ich könnte Ihnen auch heute überhaupt nicht mehr sagen, mit wem ich da zusammen beim Repetitor war. Also das kann man, die Examensvorbereitung kann man sicherlich viel schöner gestalten, wenn man das mit Freunden macht, bei denen gewährleistet ist allerdings, dass man dann mit denen auch wirklich was macht. Mhm. Wenn man da natürlich nur Kaffee kocht und so, dann ist es vielleicht auch wieder blöd. Aber das Repetitorium zu meiner Zeit war nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern war halt einfach auch gängig.
1991 haben Sie dann Ihr zweites Staatsexamen absolviert und wurden im selben Jahr auch gleich Richter. Das stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Also so auch von der ganzen also ich formuliere es anders, ne? Man hat das erste durch, man hat das zweite durch und klar, auch im zweiten Examen hat man durch das Referendariat ja schon ein bisschen Berufserfahrung, aber dann zack, direkt Richter, ist, finde ich, eine Aufgabe.
Ja, es ist aber so, es ist auch heute noch so. Also wer Richter werden will, wird das, wenn er die Voraussetzungen erfüllt, zum nächsten Einstellungstermin nach seinem zweiten Staatsexamen. Das kann, bei mir hat es 4 Monate noch gedauert, weil die keine eingestellt hatten. Damals gab es einen Regierungswechsel. Das kann heute hier in Thüringen auch passieren, wenn es irgendwann mal wieder keine funktionierende Richterwahlausschuss oder sowas gibt. Also das ist so. Also ich meine, es gibt ja die Ausbildung zum Volljuristen, hat ja zur Folge, dass ich die juristischen, unter den juristischen Berufen wählen kann. Und ob ich jetzt da draus den Richter wähle, das ist meine Entscheidung. Das ist aber, ja, das ins kalte Wasser geworfen werden, gehört dann dazu. Es ist dann eher, sagen wir mal, Aufgabe des Dienstherrn, dafür zu sorgen, dass man am Anfang vielleicht ein ganz klein bisschen behütet ist. Mhm. Da gibt es auch heute verschiedene Modelle. Ich habe sogar mal gehört, es gibt Bundesländer, die junge Kollegen so quasi als Richterassistenten mal tätig werden lassen. Das kann ich aber jetzt nicht anhand von irgendwelchen Bundesländern oder so verifizieren. Sehr schön. Ich hatte das Privileg, ist es natürlich, wenn die erste Stelle in so einer Kammer ist, also mit 2 anderen dabei, wo man sich beraten kann, wo man, ich war dann nur, ich, nach 9 Monaten wurde ich dann ans Amtsgericht versetzt, wo ich dann ganz alleine war für mich. Das war dann, oder nach 6 Monaten schon, weiß ich nicht mehr ganz genau. Das ist dann, das ist ins kalte Wasser geworfen. Aber das geht seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten bis zum heutigen Tage allen Kollegen so, die sich dazu entschließen, direkt nach dem Examen, nach dem zweiten Examen Richter zu werden. Das ist so und da führt kein Weg dran vorbei, damit muss man leben. Es ist ja nicht zwingend. Also manche gehen erstmal ein paar Jahre zu einer Rechtsanwaltskanzlei und sagen, da verdiene ich ganz schick und das mache ich dann mal. Und ich kann ja mit Anfang 30 immer noch zum Staat wechseln, wenn ich das unbedingt will. Der Weg zum Staat ist sowieso, das ist eine Entscheidung, die man treffen muss für sich. Der Staat hat seine Vorteile und hat seine Nachteile und der Richterberuf hat seine Vorteile und hat seine Nachteile.
Wollten Sie ab einem gewissen Punkt dann schon unbedingt beim Staat angestellt sein?
Ja, ich hatte ja Examen gemacht, unmittelbar quasi in der Wende, ja. Also als die Wiedervereinigung war und hatte da, das war ja eine Zeit so ähnlich ein bisschen, wie es jetzt hier im Moment gerade ist, wegen der Alters Problematik. Da gab es unglaublich viele Stellenangebote. Das hing jetzt mit der speziellen Situation, zeitlichen Situation zusammen. Ich hatte mich beworben bei einer großen Chemiefirma. Da hatte ich mir die Markenabteilung angeguckt. Ich hatte mich beworben bei der Hessischen Landeskirche, weil die eine Stelle für Urheberrechtler ausgeschrieben hat. Ich hatte mich in einer Anwaltskanzlei beworben in München. Ich hatte mich beim Thüringer Wissenschaftsministerium beworben, 1991, wo sie händeringend Leute gesucht haben. Und ich hatte mich bei der hessischen Justiz beworben. Und nachdem ich bis auf bei der Münchner Anwaltskanzlei überall Zusagen bekommen hatte, habe ich mich dann letztlich aber für die hessische Justiz entschieden. Einfach weil es, ja, ich finde das keine Schande, wird vielen Leuten heute vorgeworfen, sie wären so unflexibel, aber Wohnortnähe spielt schon auch eine Rolle. Ich war dann 50 Kilometer, musste ich fahren von meinem Wohnort aus. Das fand ich angenehm. Und ich wusste aus dem Referendariat her, dass wenn ich zum Staat gehen würde, also dass der Richterberuf mich überzeugt. Das hing bei mir damit zusammen, dass ich also einen Ausbilder hatte, der mir als Richterpersönlichkeit, der mich sehr beeindruckt hat und gefallen hat. Und ich, wenn man dann später mit Kollegen oder mit Vorsitzenden, ich war ja nicht mein Leben lang Vorsitzender, sondern viel länger Beisitzer, zusammen ist, wo man sagt, dann sagt man, so wie der, so würde ich das auch machen. Oder man sagt, also wie der das macht, so mache ich das mal bestimmt nie. Also das sind ja auch so Effekte, die man in der Ausbildung oder in den jungen Berufsjahren hat. Und mich hat diese Richterpersönlichkeit beim Landgericht Limburg damals sehr, sehr beeindruckt und überzeugt. Und ich konnte mir das gut vorstellen, dass ich so einen Beruf dann auch machen werde. Und überhaupt ist erst dann während des zweiten Staatsexamens, also während des Referendardienstes, überhaupt der Wunsch bei mir hochgekommen, jetzt einen juristischen Beruf zu machen, nämlich den Richterberuf und nicht Redakteur zu werden, was ja eigentlich der Plan gewesen ist. Und da war dieser Ausbilder halt tatsächlich maßgeblich beteiligt. Nicht dran schuld, sondern ihm habe ich es zu verdanken.
Ich finde es nochmal wichtig, das auch so ganz, ganz detailliert rauszustellen, dass auch bei Ihnen dieser tatsächliche Berufswunsch ja auch erst, könnte man sagen, schon relativ spät erst kam. Und ich fühle mich schon wie hier so eine Gebetsmühle, aber auch so rückblickend in den anderen Folgen kam das immer mal wieder raus, dass nicht jeder mit einem klaren Ziel vor Augen in dieses Studium reinging und da vielleicht eben das auch alles einen gewissen Druck eben nehmen kann. Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug wiederholen für viele Leute.
Ja, ist auf jeden Fall so. Also als ich noch Ausbilder in der ersten Station vom Referendariat war, also direkt, wenn man Referendar wird, dann hatte ich so eine, damals war man ja dann, die erste Station bedeutet, man ist relativ lange zusammen, man macht auch möglicherweise zusammen Fahrten oder sowas, wie so eine kleine Klasse, so eine Arbeitsgemeinschaft. Und da war so am Anfang so als, nicht als Vorstellungsrunde, sondern als Einstieg, warum haben Sie ein Jura studiert? Das habe ich mal so gefragt, immer in die Runde. Und das ist klassisch. Da braucht sich also auch niemand Gedanken machen, der ähnlich denkt. Das sind 80% der Leute sagen, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Ja, es gibt, ich sage das aus Spaß immer, es gibt 10%, die sind so Robin Hoods, so kleine, die haben also irgend so ein Ungerechtigkeitserlebnis in ihrem Leben gehabt und meinen, jetzt will ich Jura studieren, damit ich für die Gerechtigkeit im Leben kämpfen kann. Und es gibt vielleicht dann auch noch ein paar, die die Anwaltskanzlei von Papa erben können oder sowas. Aber es ist die, aber 80% sind, die wissen nicht genau, was sie machen sollen. Die könnten genauso gut Lehrer werden, die könnten genauso gut BWL vielleicht studieren und haben gesagt, na, ich mache Jura, weil das finde ich eigentlich möglicherweise auch ganz interessant. Und irgendjemand hat mir vielleicht gesagt, das passt zu dir. Oder passt zu dir eher noch als Medizin, weil du sowieso immer in Ohnmacht fällst, wenn du Blut siehst und passt. Und außerdem hast du den Zeh nicht dafür. Also das ist keine Schande, glaube ich, für einen Jurist, dass das Jurastudium zunächst mal unambitioniert beginnt und die Entscheidung, welchen Beruf man ergreifen will, dann erst im Laufe der Zeit wächst. Und zwar auch nicht unbedingt in diesen kurzen praktischen Studienzeiten während des Studiums, sondern tatsächlich vielleicht erst im Referendariat, weil man da die Berufstätigkeit erst richtig kennenlernt. Also das erste Examen ist schon viel Grundlage und Basics für das, was dann im zweiten ein bisschen mehr als Kür kommt.
1994 wurden Sie dann zum Richter auf Lebenszeit ernannt. Vielleicht auch nochmal für alle, die da nicht so viel, die da nicht so im Thema drinstecken. Richter auf Lebenszeit bedeutet jetzt?
Also man hat als Richter eine Probezeit, die ist verhältnismäßig lang. Wenn ich richtig informiert bin, hat ein Arbeitnehmer 6 Monate, ein Richter hat 3 Jahre. Und innerhalb dieser 3 Jahre wird man regelmäßig beurteilt vom Landgerichtspräsidenten. Also das ist nicht schlimm, aber es ist auch schon relativ häufig. Solche Beurteilungen bestehen daraus, dass derjenige, der beurteilen muss, also das ist in der Regel der Landgerichtspräsident oder die Landgerichtspräsidentin, dass der sich Akten anguckt, die man bearbeitet hat und auch Verhandlungen mit anhört. Und dann gibt es eine Beurteilung und dann, wenn Sie sich nicht gerade völlig daneben benommen haben, dann stimmt das auch so und Sie werden dann nach 3 Jahren Richter auf Lebenszeit. Das hat statusrechtlich natürlich eine ganz erhebliche Bedeutung, weil dann bekommen Sie eine Richterstelle bei einem Gericht zugewiesen. Das bedeutet übrigens nicht, wie viele denken, dass der Präsident oder so Ihnen die Arbeit zuweist. Das macht das Präsidium bei dem Gericht, aber Sie kriegen dann per Ernennungsurkunde eine Richterstelle bei einem bestimmten Gericht. Also bei mir war es das Amtsgericht Weilburg. Da bekam ich dann meine Richterstelle auf Lebenszeit und die nimmt einem niemand mehr, es sei denn, ich stehle silberne Löffel oder ich mache Rechtsbeugung. Und das bedeutet, gegen meinen Willen kriegt man mich da nicht mehr weg. Mit meinem Willen geht alles, aber gegen meinen Willen kriegt man mich da nicht mehr weg. Ein Privileg der richterlichen Unabhängigkeit, eines der zahlreichen Privilegien, die Richter auch gegenüber sonstigen Beamten haben, die ja versetzt werden können, dass man mich halt eben als Richter nicht versetzen kann von meiner Lebenszeitstelle. Das dient natürlich auch der Unabhängigkeit insoweit, dass man nicht sagen kann, oh, hier der Schlingloff, bei dem weiß ich, der tickt so und so, den lasse ich mal besser, weil da jetzt so ein solches Verfahren kommt, den will ich bei dem Gericht mal lieber nicht mehr haben, den schicke ich jetzt mal woanders hin. Das ist bei Richtern nicht möglich, ist Teil der richterlichen Unabhängigkeit.
Und wenn man jetzt Richter auf Lebenszeit ist und auf einmal Lust hätte, ich würde jetzt aber gerne für maximal 5 Jahre, mal so im Anwaltsberuf ein bisschen was machen. Ist man dann immer noch Richter auf Lebenszeit oder muss man dann eben da raus? Und wenn man dann wieder Richter werden würde, müsste man dann die ganze Prozedur nochmal von vorne machen?
Also direkte Antwort, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob man raus kann für so eine lange Zeit. Spontan würde ich jetzt mal sagen, nein. Also was geht, ist Elternzeit, ja klar. Ja, ja. Was es auch gibt, aber ich glaube nicht, nachdem man gerade ernannt worden ist, sind solche Formen von Sabbaticals. Mag es auch geben, aber dass man jetzt sagt, ich will woanders in einen ganz anderen Beruf außerhalb des Justizdienstes, müssen Sie einen Spezialisten fragen. Ich glaube, das geht nicht so ohne weiteres. Aber jedenfalls wäre es nach meiner Vorstellung, die ich im Moment vom Bauchgefühl her habe, eher so, dass man sagen muss, ich bitte um Entlassung aus dem Richterdienst und dann werde ich entlassen, dann kann ich machen, was ich will, bin ich wieder frei. Und wenn ich dann wieder rein will, dann muss ich mich ganz normal bewerben wieder. Die Zeugnisse wären ja nicht schlecht, höchstens, dass man zu alt wäre oder so irgendwas. Oder dass der Dienstherr sagt, der hat schon mal bei uns aufgehört, wollen wir den wirklich nochmal haben? Aber ich glaube nicht, dass es also so einen Anspruch gibt, mal so 5 Jahre zu unterbrechen. Ja. Das glaube ich nicht.
Okay. 1996 bis 97 erhielten Sie dann eine Abordnung an das Landgericht Erfurt. Und da fand ich jetzt ganz interessant, Sie meinten ja eben, mit diesem Status als Richter kann man eigentlich auch nicht versetzt werden und gegen den Willen. Abordnung klingt dann für mich aber schon sehr wie so, Sie gehen jetzt mal dahin und machen da was.
Ja, aber nur mit meinem Einverständnis. Also okay. Ich habe das, weiß ich gar nicht, ob ich selber gewollt habe oder ob ich von, jedenfalls, also geht nur mit meinem Einverständnis so eine Abordnung. Ja. Und es war seinerzeit bei mir so, ich war beim Amtsgericht in Weilburg in Hessen Lebenszeitrichter. Ich hätte da glücklich sein können bis zu meinem Lebensende. Und dann war das ja eine Zeit, ich meine, die Wendezeit, also die war eigentlich schon rum. Ja, die neuen Bundesländer oder Thüringen hatten alle ihre Richter schon eingestellt, aber es war in Erfurt von einem Jahr aufs andere so, dass das Landgericht Erfurt zuständig wurde für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Das war es vorher in ganz Thüringen kein einziges Gericht, weil das nämlich alles von Leipzig und Dresden mitgemacht wurde. Da gab es einen Staatsvertrag. Und das Staatsvertrag zwischen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und dieser Staatsvertrag wurde aufgelöst. Und deswegen musste dieses Spezialrechtsgebiet dann in Erfurt von irgendjemand betreut werden. Und jemand, der schon in Erfurt tätig war als Richter und mich kannte aus Hessen, dem fiel es ein, dass der Herr Schlingloff an der Uni doch gern Urheberrecht gemacht hat und so. Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, können Sie sich das vorstellen? Und dann habe ich das überlegt und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich mich mit meinem Einverständnis nach Erfurt abordnen lassen, um dieses Rechtsgebiet zu betreuen, was am Anfang ein bisschen enttäuschend war, weil es viel zu wenig Fälle gab, aber was dann zumindest im Laufe der Zeit besser wurde.
Viel zu wenig Fälle ist jetzt auch so eine Sache, die vielleicht heutzutage nicht jeder Richter sich tut.
Nee, viel zu wenig Fälle aus diesem Spezialgebiet. Ja. Ich habe dann alles Mögliche andere machen müssen.
Ja,
klar,
okay.
Natürlich hatte ich viele Fälle, wie so viele wie alle anderen auch,
ja.
Aber halt aus völlig anderen Rechtsgebieten.
Ja. Okay. Und genau, Sie haben dann dort den Vorsitz in der dritten Zivilkammer übernommen und das war eben gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Wir sind ja auch öfter mal schon drauf zu sprechen gekommen. Vielleicht da direkt mal zwei Fragen. Und die erste Frage, was kann man sich eigentlich unter gewerblichen Rechtsschutz vorstellen? Und die zweite Frage ist dann auch wieder eine Instagram-Frage, nämlich, woher kommt überhaupt die, ich nenne es mal Begeisterung dafür, Urheberrecht, für diese Rechtssparte?
Also unter gewerblichen Rechtsschutz fallen zunächst mal alle Immaterialgüterrechte. Also das Recht des geistigen Eigentums, da gibt es ja verschiedene Oberbegriffe, die man da so nennen kann. Also wenn ich die Rechtsgebiete mal aufzählen sollte, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, wäre das Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Urheberrecht, was nicht eigentlich streng genommen nicht zum gewerblichen Rechtsschutz dazugehört, dann das Designrecht, das Sortenschutzrecht, also so Pflanzenschutzgeschichten, dann das Markenrecht und der unlautere Wettbewerb. Das Kartellrecht gehört nicht zwingend in diese Gemeinschaft hinein. Also überall, wo ich ein gewerbliches Schutzrecht bekommen kann, eingetragenes oder nicht eingetragenes, und das Urheberrecht und der unlautere Wettbewerb. Das sind so, ist so die Familie des gewerblichen Rechtsschutzes, was gewöhnlicherweise auch bei fast allen Gerichten, es sei denn, es gibt Gerichte, die so einen enormen Anfall an Urheberrechtssachen haben, dass die mal nur Urheberrecht machen oder sowas. Aber in der Regel bei den mittleren und kleineren Gerichten betreut man diese ganze Familie des gewerblichen Rechtsschutzes, weil die auch gewisse wie bei Geschwisterchen, so gewisse Verwandtschaftsverhältnisse haben. Und ich weiß nur von meinem Doktorvater, der sagte immer, es gibt nur so ein Ranking. Wer sind denn eigentlich im gewerblichen Rechtsschutz die Besten? Und da hieß es immer, der Streit, wer sind die Kings? Der ging immer zwischen den Patentrechtlern und den Urheberrechtlern. Das eine ist halt die technischen Schutzrechte, das andere ist mehr das Schöpferische, Künstlerische. Da zwischen den beiden wurde der Streit um die Kings ausgetragen und dass die Earls, also die nächst drunter im Adel, im englischen Adel, das waren dann die Markenrechtler. Und die kleinen daherlaufenden billigen Knights, die dahergelaufenen Ritter, das waren die vom unlauteren Wettbewerb.
Ja.
Und dann ist es ja so, dass zu jedem der großen Rechte, Patentrecht und Urheberrecht, ein sogenanntes kleines Recht gehört. Also das Patentrecht hat als Unterbau das Gebrauchsmusterrecht. Das sind also sind auch technische Sachen, aber die nicht so eine Erfindungshöhe haben wie das Patent. Und beim Urheberrecht ist es quasi, ist jetzt alles dogmatisch nicht ganz richtig, was ich sage, ist das Designrecht, also die Gestaltungen sind quasi so der Unterbau des Urheberrechts. Dann das Markenrecht, das Sortenschutzrecht, was es in Thüringen übrigens gar nicht mal so selten gibt, also Pflanzenbau, geschützte Sorten, und dann das Recht des unlauteren Wettbewerbs, das gehört dann auch noch dazu. Ich selber habe ja Urheberrecht gern gemacht und mir selber gefällt an dem Rechtsgebiet, und da bleibe ich bis zum heutigen Tag dazu, mir gefallen die Sachverhalte. Also ich mache ja jetzt beim Oberlandesgericht leider in Anführungszeichen viele verschiedene Rechtsgebiete, unter anderem das Baurecht und das Erbrecht. Und die Sachverhalte, auch wenn sie im Erbrecht manchmal unfassbar tragisch sind, ja, wie sich Leute zerstreiten können, oder auch das Baurecht, das sind nur nach meinem persönlichen Geschmack, ja, das sind nicht Sachverhalte, die mich wirklich interessieren. Also ob da ein Bauwerk in irgendeiner Form mangelhaft errichtet worden ist oder ein Architekt irgendeinen Beratungsfehler begangen hat, das bearbeite ich zwar solide und wie sich das gehört, aber ich muss gestehen, es interessiert mich nur bedingt.
Ja.
Während die Sachverhalte im Urheberrecht und im unlauteren Wettbewerb oder im Markenrecht, wenn es um Verwechslungsgefahr und wenn es um Nachahmungen geht oder wenn es um Irreführungsgefahr geht durch Werbung oder sowas, da finde ich die Sachverhalte spannend. Und zwar nicht nur bei Abfallkondomen, wie ich vorhin den Fall geschildert habe, sondern auch bei unzähligen anderen Sachverhalten, sei es, wenn man mal Glück hat, was richtig Künstlerisches im Urheberrecht, sei es aber auch was Blödes, Digitales mit irgendwelchen Knipsbildchen oder sei es nur eine kleine Impressumspflichtverletzung oder sowas im unlauteren Wettbewerb. Also da interessieren mich die Sachverhalte, die Vorgänge, und ich finde es auch sowohl im Urheberrecht als auch im unlauteren Wettbewerb ein relativ modernes Rechtsgebiet, weil, wie wir schon mal erörtert haben, ich muss ein bisschen was vom Internet verstehen, ich muss ein bisschen was von den technischen Vorgängen bei bestimmten Nutzungsformen verstehen und ich muss vor allen Dingen, und das macht es auch noch zusätzlich interessant, es ist zu weiten Teilen sind diese Rechtsgebiete europarechtlich determiniert, also mindestens mal teilharmonisiert, wenn nicht vollharmonisiert. Es ist also sehr europarechtlich geprägt auch, so dass wir also dem EuGH Vorlagefragen stellen dürfen, wenn wir meinen, dass es erforderlich ist. Oder dass wir uns zum Beispiel, was eine sehr schöne Sache ist, unter europäischen Kollegen in so Netzwerken austauschen, weil die alle im Prinzip dasselbe Recht anwenden, wenn das vollharmonisiertes Recht ist. Sodass ich also, dass der lettische Kollege oder die slowenische Kollegin dasselbe Recht anwenden wie ich und entsprechend die Erfahrungen dann habe.
Das ist ja eine unglaublich spannende Geschichte eigentlich auch so, finde ich, wenn man mal drüber nachdenkt, dass da eben Richter aus unterschiedlichsten Nationen eben dann das gleiche Recht anwenden.
Ja, ist auch sehr spannend. Also ich meine, die Deutschen sind manchmal bei der Umsetzung von Richtlinien in nationales Recht ein bisschen altklug und meinen, sie müssen das irgendwie besonders machen, weil es ja so ein bisschen was Ähnliches im deutschen Recht schon gegeben hat. Und deswegen gibt es dann manchmal Umsetzungsdefizite und große wissenschaftliche Diskussionen, ob das so richtig ist oder ob das richtlinienkonform anders ausgelegt werden muss oder sowas. Andere Länder sind da ein bisschen schmerzfreier. Ich sage das jetzt ohne Vorurteile, ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber ich sag mal, Bulgarien übersetzt die Richtlinie und macht ein Gesetz draus. Dann haben die natürlich keinerlei Probleme mit Umsetzungsdefiziten. Aber es ist hochspannend und es ist hocherfreulich, sich mit auch auf so Tagungen mit europäischen Kollegen auseinanderzusetzen. Ich hatte jetzt gerade dafür sorgen können, dass zu einer Urheberrechtstagung hier in Deutschland die slowenische Kollegin von mir eingeladen wurde. Die sprechen natürlich auch stellenweise fantastisch Fremdsprachen. Alle die Richter, die da tätig sind, sprechen mindestens, die Veranstaltungen sind ja alle auf Englisch, sprechen alle Fremdsprachen, sprechen, wenn sie aus Osteuropa kommen, sehr gerne auch mal gut Deutsch. Und das ist hochinteressant und das sind richtig schöne Begegnungen. Also vom Fortbildungssektor, der Austausch mit den europäischen Kollegen war während Corona fast das, was ich am meisten vermisst habe, weil das dann halt nicht mehr ging für gut 2 Jahre.
1998 erfolgte dann die Abordnung an das Thüringer OLG und 1999 dann waren Sie Richter in der Berufungskammer im Landgericht Erfurt, und da, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden bei der Lektüre Ihres Lebenslaufs, wurden Sie in den Richterdienst in Thüringen versetzt. Aber abgeordnet wurden Sie ja schon 96.
Ja, aber ich war von meiner Dienstbezeichnung her nach wie vor Richter am Amtsgericht In Waldburg, in Hessen.
Ah, okay.
Und ich war Abgeordneter und die Abordnung wurde vor Jahr für Jahr verlängert.
Ah, ja.
Und ich wurde dann nicht ans Landgericht Erfurt abgeordnet, sondern zu meiner Erprobung. Das ist so eine, manche sagen, ein drittes Staatsexamen. Also da muss man sich mal bewähren in so einer Richtertätigkeitsphase von einem Jahr beim Oberlandesgericht, kriegt dann nochmal eine Beurteilung. Und da war ich dann von Hessen aus auch ans Oberlandesgericht abgeordnet, aber immer abgeordnet, immer mit meinem Einverständnis. Und 1999 war es dann so, als ich wieder beim Landgericht Erfurt war, abgeordnet, dass der Präsident mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat und hat gesagt, jetzt sind Sie schon fast, ja, über 3 Jahre waren es dann, glaube ich, abgeordnet. Jetzt müssen Sie sich mal entscheiden, wollen Sie wieder nach Hessen zurück oder wollen Sie in Thüringen bleiben? Da habe ich mich dann entschlossen, in Thüringen zu bleiben. Definitiv und wurde dann richtiggehend versetzt, aber auch wieder mit meinem Einverständnis. Das steht also richtig auf dieser Versetzungserlass oder was das war, steht das drauf. Mit Ihrem Einverständnis versetze ich Sie, entlasse ich Sie aus dem Justizdienst des Landes Hessen und versetze Sie in den Justizdienst des Landes Thüringen.
Und mit Einverständnis unter vorgehaltener Pistole.
Ja, ich hätte mich auch anders entscheiden können. Dann wäre ich wieder in meine kleine Stadt an der Lahn zurückgekehrt und wer weiß, was dann aus meinem Leben geworden wäre.
Aber während der Zeit Ihrer nur Abordnung, wo Sie nicht Richter dann in Thüringen waren, waren dann Ihre Urteile am Ende auch Schlingloff Richter am Amtsgericht Waldburg?
Nee, weil der Ort steht nie dabei.
Okay.
Aber die Dienstbezeichnung unter meinen Urteilen hieß, auch wie ich beim Landgericht und auch wie ich beim Oberlandesgericht tätig war, stand immer drunter Richter am Amtsgericht unter meinem Namen.
Auch wenn Sie fürs Landgericht tätig waren. Spannend. Aber, also.
Das ist auch heute noch so. Ja. Wenn, also zu der Zeit war es noch viel häufiger so, weil es die Gerichtsorganisation noch nicht so fertig strukturiert war in den neuen Bundesländern wie heute. Deswegen waren da alle möglichen Richter auch beim Oberlandesgericht tätig. Ja. Es gab nur ganz wenige fest ernannte Richter am Oberlandesgericht. Und viele, viele, die irgendwo herkamen. Also entweder aus Thüringen selbst oder sogar noch aus anderen Bundesländern. Aber aus anderen Bundesländern war ich, glaube ich, der letzte Mohikaner. Aber wenn das heute so ist, also einer, der diese sogenannte Erprobung macht, der für ein Jahr lang sich erproben lässt beim Oberlandesgericht mit seinem Einverständnis, weil er sich bewähren will, weil er sich präsentieren will, ich bin geeignet für eine Beförderung, der unterschreibt seine Urteile mit so und so Richter am Landgericht. Okay.
Also wir bleiben im Jahr 1999 und seit diesem Jahr sind Sie tatsächlich auch Mitglied des Justizprüfungsamtes. Und des Justizprüfungsamtes Römisch II sogar. Also da muss ich jetzt erstmal fragen, warum Römisch II?
Also dieses Justizprüfungsamt hat, wenn ich das richtig jetzt sage, 2 Abteilungen. Die eine ist zuständig fürs erste Examen und die andere fürs zweite Examen. Und ich prüfe im zweiten Examen.
Ja. Sie haben ja auch zwischenzeitlich bereits angesprochen, dass Sie da auch Arbeitsgemeinschaftsleiter für Referendare sind und so. Stelle generell mal am JPA und in solchen AGs, wie kommt man da hin? Warum macht man das?
Also ich bin ja nicht im JPA. Also das, wenn man im JPA ist, ist man Ministerialbeamter. Das möchte ich nicht sein. Also ich bin Richter und bin tätig in der Referendarausbildung und stelle mich dem Justizprüfungsamt zur Verfügung, zum Klausuren korrigieren oder an mündlichen Prüfungen teilzunehmen oder halt diese Arbeitsgemeinschaften zu leiten. Und dazu kommt man, indem man gefragt wird. Und wie bei vielen Dingen im Leben, das sage ich jetzt mal ein bisschen ungeschützt, liegt die Frage nicht daran, dass derjenige, der fragt, meint, der Herr Schlinghoff, der ist jetzt besonders toll geeignet, den will ich jetzt unbedingt mal fragen, weil ich den haben will, sondern weil es irgendwo einer fehlt.
Ja. Okay. Ja. Haben Sie irgendwie Klausuren, die Sie besonders in Erinnerung haben, da gerade aus diesen?
Ich korrigiere seit ein paar Jahren Klausuren nicht mehr. Vielleicht mache ich es nochmal wieder und habe keine Klausuren in Erinnerung, die besonders gut wären oder schlecht. Ja. Ich weiß nur, dass wir Prüfer schon sehr, sehr gelitten haben darunter, dass die Sachen mit der Hand geschrieben wurden zumindest. Also es wird jetzt im zweiten Staatsexamen zumindest werden Laptops zur Verfügung gestellt.
Ich meine, es soll es auch langsam fürs Erste geben tatsächlich.
Also das erleichtert die Prüfungstätigkeit enorm, weil also alle die hier schon mal vielleicht Korrekturassistenten an der Uni gewesen sind oder die sonst mal irgendwie was Fremdes gelesen haben, es ist einfach der Horror, Handschriften zu lesen, die man nicht lesen kann. Und da muss man sich so zusammennehmen, dass man das nicht negativ speichert in sich. Aber manche Handschriften sind wirklich, und das sind besonders die Herren, die klein und krackelig schreiben, während die Damen eher, glaube ich, groß und rund schreiben. Jedenfalls, sagen wir mal, nach dem Klischee. Das kann man dann etwas besser lesen, aber es gibt wirklich unglaublich schlechte Handschriften und es gibt unglaublich viele Sternchenverweise und durchgestrichene Seiten und in der durchgestrichenen Seite ein Sternchen und sowas. Also sehr viel Kraut und Rüben durcheinander in Klausuren. Das ist mir als besonders schrecklich in Erinnerung. Inhaltlich bin ich, glaube ich, gehöre ich nicht zu den strengen Prüfern.
Ich muss da erstmal Daumen drücken, dass man sie dann bekommt. Aber also auch so das Digitale, das E-Examen, wie man es nennt, dann also auch eine Sache, die von den Korrektoren mit Beifall erwartet wird.
Ja, weil man es lesen kann.
Ja.
Wie das die Prüflinge hinkriegen, also ich weiß gar nicht, ob ich mit meinem Zwei-Finger-Suchsystem so schnell schreiben könnte. Aber wenn die Leute damit kein Problem haben, weil sie vielleicht bisschen Schreibmaschine gelernt, also Tastaturschreiben mit ein bisschen mehr als 10 Fingern gelernt haben, mit ein bisschen mehr als 2 Fingern gelernt haben, dann ist das auf alle Fälle ein Gewinn. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Ich hatte das ein einziges Mal, deswegen ist mir doch eine Klausur in Erinnerung, das war nämlich schon immer möglich, mit dem Laptop zu schreiben für Leute mit einer Sehbehinderung. Mhm. Da habe ich meine vielen schrecklichen handgeschriebenen Klausuren durchgeblättert und kam plötzlich auf eine in Maschinenschrift und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Wie sehbehindert muss man da sein? Reicht das da, wenn ich eine Brille trage?
Nee, das reicht nicht.
Okay. So, 2001 wurden Sie dann zum Richter am Oberlandesgericht ernannt. Da hat man ja schon die erste Folge dazu. Und seit 2001 waren Sie dann stellvertretender Vorsitzender im zweiten Zivilsenats, wieder gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht und 2003 dann wurden Sie zum Richter am Thüringer Anwaltsgerichtshof ernannt. Was ist denn das für ein Gerichtshof?
Also der Thüringer Anwaltsgerichtshof gehört nicht zum Oberlandesgericht, sondern ist ein eigenständiges Gericht. Das erkennen Sie daran, wenn Sie oben an den Westbahnhof gehen und zum Haupteingang reingehen, dass Sie da zwei Thüringer Löwen mit zwei Gerichtsbezeichnungen sehen. Das ist sozusagen, der Thüringer Anwaltsgerichtshof ist sozusagen das Dienstgericht für die Rechtsanwälte. Also immer wenn es dienstliche Angelegenheiten der Rechtsanwälte betrifft, kann der Thüringer Anwaltsgerichtshof zu irgendwelchen Entscheidungen berufen sein. Das kann darum gehen, um den Widerruf einer Zulassung zur Rechtsanwaltschaft oder es kann so, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen gesprochen, solche Disziplinarverfahren gegen Rechtsanwälte geben. Das sind Sachen, die aber eine eigene Gerichtsbarkeit dann entscheidet. Und diese Gerichtsbarkeit besteht für den Thüringer Anwaltsgerichtshof gesprochen, hat auch Senate. Gibt es zwei Senate und die bestehen aus 5 Richtern. Und von den 5 Richtern, die da immer in einem Fall in der Sitzung zusammensitzen, da sind dann 3 Rechtsanwälte und vor allen Dingen auch immer der Vorsitzende ist ein Rechtsanwalt. Die werden also vom Justizministerium, werden Rechtsanwälte zu Richtern am Anwaltsgerichtshof ernannt. Und wir sind also immer in so einem Senat mehr Rechtsanwälte als Berufsrichter. Das ist sicherlich auch berechtigt. Es geht übrigens auch in den anderen Instanzen noch weiter bis zum Bundesgerichtshof. Da sind immer auch Rechtsanwälte beteiligt.
2006 wurden Sie dann auch Geschäftsführer der Juristischen Studiengesellschaft. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Wurden Sie da auch Geschäftsführer, weil irgendjemand gefehlt hat? Oder?
Nee, weil jemand weggegangen ist, der das gemacht hat. dass die Studiengesellschaft ist eine, ja, eine Gesellschaft, die sich eigentlich zum Ziel gesetzt hat, Universität und Oberlandesgericht so ein bisschen zusammenzubringen. Das läuft aber jetzt nicht in der Form ab, dass wir zusammen Bier trinken gehen oder sowas, sondern es erschöpft sich darin, so ein bisschen oldschool-mäßig, dass man zusammen Vortragsveranstaltungen organisiert. Und das habe ich 2006 übernommen, solche Vortragsveranstaltungen zu organisieren als Geschäftsführer dieser Gesellschaft. Und das war ganz spannend, weil zum einen ich damals schon oder zumindest ziemlich bald den Weg zu den Studierenden hier gesucht habe, die ich kannte, entweder aus der Studierendenschaft selber oder aus dem Kreis der wissenschaftlichen Mitarbeiter, und gesagt habe, wen würdet ihr denn gerne mal hören und dann oder sehen. Und dann habe ich so Listen bekommen mit Namen und die habe ich dann so langsam abgearbeitet. Und in der Tat ist die Resonanz auf so eine Anfrage, wenn man als juristische Studiengesellschaft anfragt bei Professoren oder Bundesrichtern, das sind meistens so die Liga, die wir so anstreben, die Resonanz ist ganz erfreulich. Es gibt also ganz wenige Absagen, sodass hier also in Jena, zumindest zu dieser Zeit, wo ich da angefangen habe und auf die Studierenden noch richtig gut gehört habe, und noch, weil ich halt auch mehr Kontakt hatte als jetzt hier während Corona, da hatten wir Veranstaltungen, da ist der große Sitzungssaal des Thüringer Oberlandesgerichts übergelaufen, voll mit Zuhörern. Da kamen dann Leute, ich weiß nicht, inwieweit die noch in aller Munde sind, der Stefan Lorenz, der BGB-Prof aus München, der Herr Loschel, weil damals sagten die Studierenden, wir würden gerne mal die Leute sehen, deren Lehrbücher wir so lesen müssen. Und das habe ich dann auch gemacht und das kam immer gut an, sodass diese Studiengesellschaft in Jena so ein bisschen sich gewandelt hat von einer Altherren-Honoratioren-Gesellschaft, wie es vielleicht anderswo oder vielleicht auch ursprünglich geplant war, nämlich die Richter vom Oberlandesgericht und die Hochschullehrer der Fakultät und vielleicht noch ein paar Anwälte oder Notare oder sowas, sondern wir leben von dem Zuspruch der Studierenden. Und da freue ich mich eigentlich ziemlich drüber. Auch wenn die Vortragenden vielleicht im ersten Moment ein bisschen erstaunt sind, weil sie denken eher, sie sitzen jetzt hier in einer Vorlesung, als sie sitzen bei einer Studiengesellschaft. Aber mir ist das egal, weil die Richter und die Hochschullehrer sind ein leider etwas unzuverlässiges Publikum. Und die Studierenden kann man viel, viel besser begeistern. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt.
Gibt es da eine dezente Kritik an die Hochschulprofessoren?
Hauptsächlich eine Kritik an meinen eigenen Kollegen, weil wenn der Hammer um 17.30 Uhr fällt, aber die Veranstaltung um 18 Uhr anfängt, wo man normalerweise schon im Zug oder im Auto sitzen würde, dann geht das an dem Tag leider gar nicht. Da kann ich heute mal nicht kommen. Also es kommen viel zu wenig Kollegen, wenn man mal bedenkt, welche Namen wir stellenweise aufweisen. Der letzte berühmte Name war der Herr Grüneberg, der jetzt der Herausgeber vom ehemals Paarland ist, und da kommen drei Kollegen, dann finde ich das beschämend. Und die Hochschullehrer sind etwas, aber nicht viel besser.
Dann kann man ja nur auch hier weiter noch dazu aufrufen, an alle auch Kommilitonen und Kommilitoninnen, ja, genau diese Angebote da.
Ja, man sollte mal gucken. Es gibt es gibt auf der Lehrstuhlseite, glaube ich, vom Herrn Alexander, der jetzt der Vorsitzende dieser Studiengesellschaft ist, immer Hinweise. Es gibt auch sowas Oldschool-mäßiges wie Plakate. Und es kostet nichts. Man kann angezogen sein, wie man will, wenn man hingeht. Und es gibt danach ein Glas Wein.
Und es gibt danach ein Glas Wein. Das ist vielleicht auch nochmal ein Argument zum Kommen. Sie haben ja vorhin auch gemeint, dass Sie da auch immer den Kontakt zu Studierenden gesucht haben. Seit 2007 wurden Sie dann auch Lehrbeauftragter an der FSU und seit 2016 Honorarprofessor eben hier. Wie kann man sich das denn vorstellen oder warum haben Sie dann auch teilweise diesen Weg von der Praxis am Gericht dann auch Richtung eher wissenschaftlichen Betrieb angegangen?
Also ich meine, ich bin ja als Richter im Hauptberuf, bin ich ja nicht wirklich wissenschaftlich tätig und ich bin zwar, was meine Veröffentlichungen angeht, eine ganze Zeit lang sehr aktiv gewesen, aber ich habe ja als Honorarprofessor nicht habilitiert, sondern ich habe nur zeigen müssen bei meiner Honorarprofessur, dass ich glaube, das nennt sich so was Ähnliches wie eine habilitationsgleiche Leistung, also irgendeine wissenschaftliche Leistung, die für wert befunden wird, dass das eines Honorarprofessors würdig ist. Und das war bei mir das Herausgeben und die Kommentierung von dem Münchner Kommentar zum Lauterkeitsrecht. Deswegen will ich meine wissenschaftliche Tätigkeit, das macht mir zwar auch Freude, immer mal was zu veröffentlichen. Ich will aber meine wissenschaftliche Tätigkeit eigentlich gar nicht so rühmen. Es hat mir wesentlich mehr Freude gemacht als Lehrbeauftragter, die Lehre eigentlich. Also zu unterrichten und zu hoffen, dass den Leuten, die mir zuhören, dass sie das interessiert und dass sie vielleicht ein bisschen sogar noch über soll mitnehmen, weil sie das von einem Praktiker vielleicht noch ein bisschen plastischer erzählt bekommen als von einem Hochschullehrer, der jetzt, sagen wir mal, sehr streng am Vorlesungsmanuskript arbeitet. Das hat mir eigentlich die größte Freude gemacht und das habe eigentlich da auch nie pausiert und auch als das eigentlich, sagen wir mal, verhältnismäßig lange gedauert hat von 2007 bis 2016, da, ich glaube, es gibt Honorarprofessoren, die wesentlich früher anfangen mit den Hufen zu scharren und sagen, ich muss jetzt aber unbedingt Honorarprofessor werden, es war bei mir nicht so. Ich habe mir da nicht den väterlichen, sondern den mütterlichen Rat von der Frau Professor Koch, die mittlerweile schon längere Zeit im Ruhestand ist, die ist die Lehrstuhlvorgängerin von Herrn Hake gewesen, die hat gesagt, naja, Schlingloff, Sie müssen Geduld haben, aber Sie können die Zeit überbrücken mit Veröffentlichungen. Und das habe ich dann auch gemacht und das hat auch Spaß gemacht, aber auch das Kommentieren in diesen beiden Werken, ich mache ja nicht nur den Münchner Kommentar Lauterkeitsrecht, sondern auch nur einen kleinen Teil aus dem Handelsgesetzbuch-Kommentar vom Herrn Oetker, der auch mal hier in Jena Hochschullehrer war. Und das ist zwar auch schön, aber das Kommentieren ist anstrengend, weil es in der Regel immer unter Zeitdruck geschieht. Das freie Aufsätze schreiben ist etwas entspannender, weil man sich die Zeit einteilen kann. Und die Lehre hat mir aber von den dreien eigentlich immer am besten gefallen. Nicht, weil es am easygoingsten wäre, sondern weil ich den Austausch auch gemocht habe. Ich bekomme von Studierenden manchmal Rückfragen gestellt, auf die würde ein Richterkollege überhaupt nicht kommen. Also was zu hinterfragen und was ganz anders zu sehen, das finde ich für mich selber auch als Gewinn.
Haben Sie da jetzt einfach aus der Kalten ein exemplarisches Beispiel für?
Nee, eigentlich nicht so richtig, aber es kommt immer mal wieder vor, dass ich gefragt werde, warum ist denn das eigentlich so? Ja. Und das ist in der Regel als Richter das, woran Sie am allerwenigsten denken.
Ja.
Weil das ist halt so. Ja. Entweder weil es im Gesetz steht oder weil es gibt ja auch dieses berühmte Lex immer da, also es war schon immer so. das hinterfragen sie dann gar nicht mehr so richtig und sie müssen dann mal von irgendjemandem angeschubst werden, um diese Frage sich wieder zu stellen und das können in der Regel die Studierenden am besten.
Dann können wir jetzt auch tatsächlich langsam den Endspurt einlegen und dann wäre jetzt die letzte Station, um jetzt mehr oder weniger ins Heute zu kommen, dass Sie seit 2020 eben auch Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht sind und da, ich zähle es mal so einfach kurzweilig auf, im 1. Zivilsenat, im 8. Zivilsenat, im 6. Zivilsenat und im Kartellsenat. Das klingt ja jetzt in erster Linie unglaublich viel, aber wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Vorsitz nicht immer die meiste Arbeit ist.
Ja, im Moment gibt es einen eklatanten Mangel an Vorsitzenden beim Oberlandesgericht, weshalb ich so vielen verschiedenen Senaten vorstehen muss. Es sind allerdings im Vergleich zu anderen Senaten, die es im Oberlandesgericht Jena gibt, immer auch sogenannte kleine Senate.
Ja.
Also es gibt Senate, die haben so einen hohen Geschäftsanfall, dass man da nur einen schaffen kann. Der Bausenat, der 8. zum Beispiel, der hat nur die Spezialzuständigkeit für Bausachen und nicht sonst, sodass das zwar relativ anspruchsvoll ist, aber nicht jetzt so ein großes Massengeschäft. Also da sind die eingehenden Verfahren pro Jahr sind dann weniger als 100. Im Kartellrecht ist es noch viel weniger, da gibt es vielleicht sogar nur 10, die eingehen oder sowas. Im ersten Zivilsenat, der den gewerblichen Rechtsschutz hat, aber auch den normalen Zivilbereich, da sind es vielleicht 200 oder sowas. Und im Erbrecht sind es vielleicht auch nur weniger als 100. Aber wenn Sie das dann zusammenzählen, dann kommen Sie dann nach Adam Riese auf ungefähr genauso viel oder sogar noch mehr als ein normaler, vollständiger Zivilsenat, der vielleicht 300 Eingänge im Jahr hat. Weil da kommen wir, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sogar schon drüber. Mhm. Es ist für einen Vorsitzenden deswegen anstrengend, weil man sich ständig umgewöhnen muss von Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet. Mhm. Aber das ist halt so. Kann ich auch nicht ändern. Ich würde am liebsten natürlich nur Urheberrecht machen. Ich war jetzt auf einer Tagung, da waren Kollegen aus Hamburg und aus Köln, das sind so die Hochburgen des Urheberrechts, die auch von der Anwaltschaft gerne dann angerufen werden, weil die Expertise von denen wirklich sehr, sehr gut ist. Und immer dann, wenn man sich das Gericht aussuchen kann, was es manchmal bei Internetfällen gibt, dann gehen die halt gerne, die Rechtsanwälte, nach Hamburg oder nach Köln. Und da war ich richtig neidisch, was die den ganzen Tag nur Urheberrecht, ich sage jetzt mal, das stimmt natürlich nicht, aber ich sage, es ist ja wie Urlaub. Auch wenn es einem so richtig Spaß macht, ja.
Aber mal dahin, das einen Wechsel anzustreben, ist gerade nicht im Sinn.
Nö, also ich brauche keinen Wechsel mehr. Ich brauche auch keine weitere Karriere mehr. Der letzte Karriereschritt war schon anstrengend genug. Also aus meiner Erinnerung ist der Beisitzer beim Oberlandesgericht, der ich ja viele, viele, viele Jahre war, einer der schönsten Jobs, den die Justiz zu bieten hat. Vorsitzende schon ist Geschmackssache. Mhm. Aber ich war jetzt nun auch mal so altersmäßig, konnte man sich das mal überlegen. Wie ich ernannt wurde, gab es auch kein Konkurrentenstreitverfahren, sodass ich also auch der guten Hoffnung bin und war, dass meine Kollegen meine Beförderung akzeptiert haben und sagen wir mal auch gesagt haben, ja, der kann das mal machen. Und ja, aber ich brauche jetzt nichts weiteres mehr zu machen. Ich habe auch ein so vielschichtiges, so vielschichtige Nebentätigkeiten, dass da nicht noch was dazukommen muss. Das macht mir alles ganz viel Freude und es ist aber auch dann auch genug. Es muss nicht was Neues werden und es muss auch erst recht nichts anderes werden.
Das sind doch schon fantastisch abschließende Worte. Obwohl mir jetzt doch noch spontan eine andere Sache einfällt, vielleicht können Sie ja ein paar abschließende Worte noch ins Mikrofon sprechen. Und wenn Ihnen das nicht missfallen sollte, ja auf Hessisch.
Naja, ich weiß ja nicht, man hört mir vielleicht so einen leichten hessischen Anschlag, so ein bisschen, hört man mir ja vielleicht an. Ansonsten gibt es ja den Spruch, die Hesse sind alles für Bresche, den sie glaube Aschebesche. Das ist aber eigentlich mehr so das Frankfurterisch, dass die Gegend, wo ich herkomme, die ist eigentlich berühmt für das rollende R, also wir sprechen R, so wie die Bauern. Und das beides kann ich aber nicht richtig, weil ich halt in der Stadt groß geworden bin und da kann ich so, ein Dialekt kann ich nicht so richtig. Aber die zwei Kostproben, mehr dazu kann ich nicht bieten.
Aber immerhin. Dann Professor Dr. Jochen Schlingloff im Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Profcast Jena. Präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena.